Herzlich willkommen. Heute ist die Dental Late Night Show November mit dem Gast Dr. Stefan Helker oder Co-Host Dr. Stefan Helker und mir, Christian Henrizi. Ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting. Und wir sprechen heute über Prophylaxe-Konzepte. Und zwar nicht über irgendeins, sondern über das von Stefan Helker. Wie er es aufgebaut hat, wie er die Preise von 75 auf insgesamt 135 Euro gesteigert hat, wie er den Customer Lifetime Value berechnet, wie man den generell berechnet, wie jeder was damit anfangen kann, wie man die Kalkulation für das Zimmer auf die Stunde heruntermacht. Und schlussendlich sprechen wir darüber, wie oft die Patienten kommen. Und all das, was wir heute besprechen, ist nur die Hälfte. Die zweite Hälfte kommt im Dezember. Viel Spaß beim Zuhören. Bis dann. Zu welchem Thema, Stefan, haben wir uns so ein bisschen auf den heutigen Tag vorbereitet?
Ja, es geht heute um das Thema Profizenter-Prophylaxe. Ja, also so eine schöne Analogie, beziehungsweise ein Alliterismus, also eine Alliteration. So. Und zwar bin ich so ein bisschen drauf gekommen, wir suchen ja immer nach Themen und ich habe mal so überlegt, was hat mich denn in den letzten Monaten so extrem befreut? So, ich habe ja viel Stress gehabt die letzten Monate und da muss man sich ja an den Dingen erfreuen, die gut laufen. Und ich muss sagen, wir haben uns in den letzten Jahren, und zwar in den letzten 1 bis 2 Jahren sogar, also nicht jetzt in 5 oder 6, von der total prophylaxefeindlichen zur total prophylaxefreundlichen Praxis entwickelt. Und natürlich aufgrund auch unserer räumlichen Gegebenheiten. Also wir waren nie prophylaxefeindlich, aber wir hatten nie die Möglichkeit, unser Prophylaxesystem, was eigentlich schon ganz gut war, überhaupt auszurollen. Und jetzt, wo es ausgerollt wird, merke ich, ja, das hätten wir durchaus mal früher machen können, weil damit kommen ein paar sehr, sehr positive Aspekte für unsere Praxis. Und ich weiß aber auch von vielen Kollegen, mit denen ich mich natürlich austausche, dass bei denen die Prophylaxe ein krasser Pfeiler der Rentabilität, der Patientenbindung und so weiter und so weiter ist. Und deswegen habe ich gedacht, wir reden heute mal drüber. Einmal, was haben wir so für Erfahrungen gemacht auf unserem Weg hin zu einer profitablen Prophylaxe und vor allem auch einer nützlichen Prophylaxe für den Patienten. Und wir haben dann so ein paar Keypoints, die wir so abschreiten wollen und vielleicht nimmt der eine oder andere da was für sich mit, um selbst vielleicht auch ein bisschen stressfreier Geld zu verdienen und gleichzeitig glückliche Patienten zu produzieren.
Das hast du sehr schön gesagt, Stefan. Ehrlich gesagt, wie finden wir eigentlich immer unsere Themen? Darüber können wir auch mal philosophieren. Meist setzen wir uns zusammen, schreiben ein paar SMS hin und her, sagen, Stefan, was brennt bei dir? Du sagst, Christian, was gibt es in der Branche Neues? Und dann gucken wir, was wirklich aktuell ist. Wir wollten eigentlich, als zur Auswahl heute stand zum Beispiel, dass wir ein paar Branchen-News diskutieren. Ne? Es gab da ja schon ein paar sehr signifikante Neuigkeiten, über die man durchaus mal sprechen kann. Ne? Also die Ampel ist geplatzt. Wo sind die Gesundheitsgesetze? Wo ja einige schon eingereicht sind, wo andere noch wer weiß wo liegen. Was ist da der Impact? Das könnte man diskutieren. Dann auch ein paar Branchen-News. Wer hat wen gekauft? Und noch viel interessanter, wer hat wen wieder verkauft? Ne? Auch darüber hätte man mal diskutieren können. Da gab es ja auch ein paar Themen, die wir öfter mal zu packen hatten. In dem Fall beispielsweise Straumann und Dr. Smile.
Weißt du, was übrigens gestern passiert ist?
Nee, erzähl.
Gestern hat der ZDF die neue Statistik gedroppt der Mangelberufe, also der Fachkraftmangelberufe. Und die ZFA hat jetzt offiziell die Pflegekräfte überholt. Ist jetzt also über den Pflegekräften als Mangelberuf. Und hat gestern ZDF wirklich bei sich auf dem Instagram-Kanal gedroppt mit den dementsprechenden Zahlen. Ich weiß nicht, ob die Studie vielleicht nicht schon älter ist, aber ich glaube nicht, sonst wird ZDF das glaube ich nicht. Es kann sein, dass es eine neue Erhebung ist. Und da habe ich heute auch direkt einen LinkedIn-Post zu gemacht und auch ein Video aufgenommen, weil ich das einfach mal wieder komplett frappierend finde. Und vielleicht ist das ja auch eins der nächsten Themen, dass wir nochmal hier so ein bisschen ZFA Quo Vadis machen. Denn wenn nicht so langsam mal ein paar Kollegen einen 180-Grad-Turn hinlegen, dann wird es schwierig in den nächsten Jahren, weil wir machen den gleichen Fehler wie die Pflege vor 5 Jahren und wo die Pflege jetzt steht, das wissen wir ja alle. Ne?
Ja, ich glaube, Stefan, wir haben mindestens 2 oder 3 Folgen mit artverwandten Themen, aber eigentlich alle bezogen auf das Kernproblem schon gemacht. Und wir haben einen Maßnahmenplan haben wir rausgegeben. Wir haben gesagt, mach das und dann mach das und mach das. Und wir haben gesagt, also wie gesagt, so Propheten zu sein, das ist ja immer ein bisschen blöd, aber die Zahlen sind so eindeutig. Es kann sogar unsere erste oder zweite Folge gewesen sein. Aber Stefan, ich gehe immer auf eine Statistik zurück. Wir haben 230.000 ZFAs in Deutschland und 10% von denen sind aufstiegsfortgebildet. 10%. 90% sind klassische Zweitverdiener in ihrem eigenen persönlichen Haushalt. Also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, unsere Branche wird getragen von 10% der Leute, die in der Tendenz Erstverdiener im Haushalt sein könnten. Also das ist komplett irre. Also und wenn man da weiter einsteigt, dann wundert man sich über das, wundere ich mich nicht, aber man wundert sich, dass man überhaupt so lange durchgehalten hat. Und da gibt es ja auch immer die eine Statistik, die habe ich auch immer auf meinem Slide-Deck, wo gesagt wird, ey, wie kommt das denn eigentlich, dass wir noch nicht so richtige Katastrophen hier haben, dass wir nicht irgendwie den Vesuv-Ausbruch haben, wo Pompeji zerstört wurde. Der Vesuv-Ausbruch hier, den gibt es deswegen nicht so richtig krass, weil wir bei den 230.000 einen gigantisch überwiegenden Teil Leute haben, die es liebt, in einem Helfersberuf zu arbeiten. Das heißt, auch mit hohen Gehältern haben sie die nicht in die Automobilbranche, als es der noch gut ging, oder in den Maschinenbau, als es, dem geht es ja immer noch gut, reinbekommen. Aus Wolfsburg, die verdienen da 5.000 Euro, haben sie da jahrelang Angebote gemacht und haben sie die aus Allgemeinarztpraxen, aus Zahnarztpraxen, haben sie die Leute fürs Band abgeworben. Also wer kann das bezahlen?
Ja, 5.000 Euro bedeutet 60.000 im Jahr, ne? Jetzt rechnest du 20% Arbeitgeberanteil dazu, bist du bei 72. Weißt du, was die durchschnittliche Vollzeitäquivalentumsatz in einer deutschen Zahnarztpraxis ist? 76.400 Euro. Das heißt, 72.000 Euro würde bedeuten Personalkostenquote 95%. Wir wissen, bis 50 kriegt man es irgendwie hin in großen MVZs. Ab 60 bist du eigentlich defizitär. Das heißt, bei 76.000 mal 0,6, das ist ungefähr, was ist das? So ungefähr knapp unter 50.000, ja, also 47.000 mit Arbeitgeberteil, dann bist du bei 39.000 ohne. 39.000 sind 3.300 Euro im Monat. Da ist schon der angestellte Zahnarzt drin, da ist die DH drin, da ist die ZMP drin und die Abrechnungskraft, die auch meistens deutlich drüber verdient. So, und da ist aber auch die Stuhlassistenz drin. Ne? Da hast du, weiß ich, deine Abrechnungskraft kriegt dann 3,8, 3,9, was weiß ich, 3,6, 4. Was kriegt dann die Stuhlassistenz? So, und da ist der Hund begraben. Die Zahnärzte müssen nicht nur wertschätzender werden und dass sie ein besserer Arbeitgeber werden. Zahnärzte haben auch die Pflicht, mehr zu verdienen, weil wenn du nichts verdienst, kannst du auch nichts bezahlen. Ja, und wenn die Umsätze pro Vollzeitäquivalent nicht mal über 100.000 gehen, dann kannst du auch niemals 50.000 bezahlen im Durchschnitt in der Praxis. Und naja, gut. Aber das ist eigentlich ja heute nicht unser Thema. Aber du merkst, wir könnten schon wieder ein Thema hier aufmachen, ne?
Aber wir wollten ja eigentlich nur mal demonstrieren, wie wir da rangehen und uns die Themen aussuchen. Und du hast ja gesehen und auch gesagt, es gibt ja jeden Tag neue Themen, an die wir rangehen können. Aber wir haben uns diesmal für die Prophylaxe entschieden. Und warum? Erstens, Stefan hat es ja schon eingeleitend gesagt, er hat von einem Nicht-Prophylaxe zu einem ganz tollen Profizenter Prophylaxe es alles auf- und ausgebaut. Und sein System ist auch sehr klug und sehr gut. Und Stefan ist ja transparent wie kein Zweiter. Lob nochmal, Stefan. Das bist du und das machst du sehr, sehr gut. Du hilfst damit, glaube ich, sehr, sehr vielen Leuten. Und da haben wir uns gedacht, wir gehen einfach mal das Prophylaxe-System durch. Und da muss man sagen, viele machen da heimlich Tuerei draus und nehmen viel, viel Geld, um ihre Prophylaxe-Kurse zu zeigen, wie sie es machen. Nicht selten werden auch wir mandatiert, dass wir ein Prophylaxe-System aufbauen sollen. Es spricht nichts gegen Geld verdienen. Und man muss es da auch verdienen. Man muss sein Geld auch aufrufen. Aber die grundlegenden Dinge, die sind eigentlich klar, die sollte man eigentlich jemand nicht erzählen müssen. Wie man es nachher umsetzt, wie man die Mitarbeiter vielleicht mitnimmt, wie man ja nicht von 0 auf 100, sondern wenn man vielleicht auch von 0 auf 20, auf 40, auf 60 geht, dann, dass man die Mitarbeiter nicht überfordert und auch den Kunden nicht überfordert. Ich habe neulich eine Kundin gehabt, die haben 70 Euro in der Prophylaxe genommen. Die hat erstmal auf 95 erhöht, was ich relativ klug fand, weil es wahrscheinlich nicht schlau wäre, jetzt gleich auf 130 oder 120 Euro zu gehen, wenn der Patientenstamm so lange an dieses Thema angewöhnt worden ist.
Mhm. Wir haben es ganz ähnlich gemacht. Ist ja die Praxis meiner Mutter gewesen und meine Mutter hat die Prophylaxe quasi verschenkt. Also sagen wir es mal so, wir haben die quersubventioniert, ne? Und dementsprechend mussten wir auch in mehreren Schritten. Und es ist völlig egal, was es wert ist. Wenn du einen Preis anhebst, gibt es einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die sich darüber beschweren. Weil sie grundsätzlich sich immer beschweren, wenn irgendwas teurer wird und es dann auch nicht verstehen wollen, weil sie denken, es ist ein persönlicher Angriff auf ihre Geldtasche. Und am Ende des Tages muss man irgendwie kalkulieren. Ne? Und das macht jeder Unternehmer so. Und auch wir kalkulieren mit einer gewissen Marge. Wir kalkulieren mit einer Marge von 20 bis 25 und wenn es richtig gut läuft, mit 30% in der Prophylaxe. Alles, was drüber ist, kommt entweder durch totale Effizienz, also wirklich, dann hast du es dir auch verdient. Also wenn du richtig krass effizient bist in der Prophylaxe, dann finde ich, ist auch eine Rentabilität von einem Drittel oder sogar ein bisschen mehr, ist das auch gerechtfertigt. Aber du musst ja auch eine Downside-Protection haben, wenn die Prophylaxe mal nur auf 70% läuft. Und dann bist du ganz schnell eben nur noch bei 10% Rentabilität. Und so musst du eben deine Preise kalkulieren. Und das ist eigentlich noch nirgendwo so einfach wie in der Prophylaxe, weil es eine standardisierte Dienstleistung ist. Und in allen anderen Dingen ist es super schwierig, weil häufig spielt die Geschwindigkeit der angestellten Zahnärzte eine Rolle, die Qualität des Materials spielt eine Rolle, wo, in welcher Stadt du bist, spielt eine Rolle. Gut, spielt hier auch ein bisschen eine Rolle. Aber im Großen und Ganzen, auch nirgendwo ist es so einfach, weil du kriegst super ausgebildete ZMPs und DHs aus der Ausbildung. Eigentlich bauen die dir fachlich die Prophylaxe auf, wenn du es selber nicht weißt. Und so war es eigentlich bei uns ganz am Anfang auch. Ich habe als Inhaber gesagt, hey, wir müssen mehr Prophylaxe machen, weil die Leute brauchen ja eine, gerade bei der Implantatchirurgie und dann, sag ich mal, mit den teuren Versorgungen, wenn du da nicht pflegst, dann geht das ganz schnell den Bach runter, gerade bei Risikofaktoren wie Rauchen. Aber fachlich habe ich dann natürlich als Unternehmer so ein bisschen drauf geguckt, ist das wirklich standardisiert, ist das gut, sind die Patienten zufrieden? Aber das Mikro, welchen Kelch, welche Bürste, welche Reihenfolge in der Prophylaxe, das kriegen die ZMPs aus ihrer Weiterbildung so standardisiert hin. Und wenn die keine zwei linken Hände haben und die sind ein bisschen smart, können die dir die Prophylaxe aufbauen, zumindest fachlich. Und du musst eigentlich als Unternehmer dafür sorgen, dass die genug Zulauf haben und dass das Pricing stimmt. Und dann funktioniert es. Aber darüber reden wir ja jetzt ein bisschen.
Absolut. Also gehen wir mal rein. Aufbau einer profitablen Prophylaxeabteilung. Thema 1. Patienten, die am Prophylaxe-Konzept teilnehmen, erzielen einen mehr als doppelt so hohen Customer Lifetime Value. Bitte erkläre gleich, Stefan, auf wie viele Jahre du den immer berechnest, als jene, die es nicht nutzen. Also gehen wir erstmal in die Begriffserklärung rein. Stefan, wie definierst du Customer Lifetime Value?
Genau, also es gibt zwei grundsätzlich sehr wichtige Werte. Das eine ist der Customer Lifetime Value. Den definiere ich jetzt als den gesamten Umsatz, den ein Patient über sein Dasein in der Praxis macht. Und dann gibt es den sogenannten Customer Lifetime Gross Profit, also den CLGP. Wie viel Gewinn mache ich mit diesem Patienten? Das hängt nun mal eben dann von meiner Effizienz ab und wie gut mein internes Business Model ist. Also wie gut kann ich das Ganze intern verarbeiten, zu welchen Kosten? Und was bezahle ich auch für einen Patienten im Marketing? Hängt damit auch zusammen, ist aber nicht Thema für heute. Aber der Customer Lifetime Value ist erstmal ein Rohindikator für mein Business Model. Also was an Wertschöpfung kriege ich aus einem Patienten über seine Lebenszeit? Und Lebenszeit definiere ich natürlich als Lebenszeit, ist aber schwer zu messen. Und deswegen haben wir den näherungsweise bei uns gemessen. Wir haben geschaut, in einem 5-Jahres-Zeitraum, und zwar von Patienten, die, bevor wir die Klinik eröffnet haben, weil jetzt momentan wird der Customer Lifetime Value durch die ganzen Neupatienten verwässert. Also es kommen jetzt ganz viele neue dazu, die sagen wir mal, du hast jetzt in den letzten 5 Jahren 5.000 Patienten gehabt. In den letzten 5 Jahren. Und du hast mit diesen 5.000 Patienten 5 Millionen Umsatz gemacht. Dann hast du ungefähr 1.000 Euro pro Patient im Durchschnitt gemacht. Da sind die dabei, die 2018 das erste Mal da waren und wo das alles durchtherapiert ist. Da sind aber natürlich auch die dabei, die 2 Monate vor Ende der Frist kamen. Das heißt, du misst einen etwas zu niedrigen Wert. Und du misst sowieso einen zu niedrigen Wert, weil ein paar von denen bleiben ja weiter Patient. Ich habe den auf 5 Jahre trotzdem genommen, weil das ist näherungsweise gut genug. Und ich sag mal so, wenn du jetzt Faktoren einziehst, wie zum Beispiel, was ist denn ein Patientwert, der nicht am Prophylaxe-Konzept teilnimmt? Und was ist ein Patientwert, der am Prophylaxe-Konzept teilnimmt, ändert das nichts an dieser Ratio. Also um zu wissen, wie viel mehr ist das. Wir nehmen sogar für unsere Marketingaktivitäten den Wert, den wir in einem Jahr mit einem Patienten machen und nehmen den dann einfach mal 2. Also da haben wir gesagt, das kommt näherungsweise hin, ne, weil der 5-Jahres-Wert ist mal 1,6 und wahrscheinlich ist er irgendwo so bei 2 für uns. Der kann aber in einem Konzept, was vielleicht ein bisschen mehr eingespielt ist, mehr auf dem Land, noch mehr Patientenbindung, kann der durchaus höher sein, ne, als das 2-fache von einem Jahr. Der kann auch 4-fache sein. Das müsstet ihr selber, wenn ihr das wirklich wissen wollt, müsst ihr die Arbeit machen und da reingehen und diese Daten einmal wälzen. Das kriegt ihr entweder aus eurer Controlling-Software raus, wenn ihr eine habt, und im schlimmsten Fall kriegt ihr es auch aus Z1 und aus Dumpsoft und aus Charlie, einfach indem ihr guckt, wie viele Patienten habt ihr gemacht, wie viel Umsatz habt ihr gemacht, und dann teilt ihr das durch in diesem Zeitraum. Und da haben wir festgestellt, dass die Patienten, die am Prophylaxe-Konzept teilnehmen, also die kann man ja filtern, einen mehr als doppelt so hohen Customer Lifetime Value haben, wie die, die es nicht tun.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialogue. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de. Nochmal www.opti-academy.de. Stefan, eine Zwischenfrage. Warum nimmst du 5 Jahre an beim Customer Lifetime Value? Es gibt ja auch durchaus Berechnungsansätze, die gehen auf 8 Jahre und einige, die gehen sogar auch nur auf 3 Jahre. Warum ausgerechnet die 5 Jahre?
Also ich hab mehrere Jahreszahlen durchprobiert und bei 5 Jahren kam ich auf ziemlich konsistente Werte. Wenn ich 8 Jahre genommen habe, das ist in der Anfangsphase unserer Gründung, da war das Businessmodell noch ein ganz anderes. Das heißt, wir haben einige Patienten verloren aufgrund unseres Changes im Businessmodell. Also Implantatzentrum Herne wurde 2016 gegründet oder 15 und ich habe genommen 2018 bis 23. Das war so das, was ich vertreten konnte, weil wir 2018 schon annähernd die Zahnmedizin gemacht haben, wie jetzt, nur im kleineren Maße.
Also es waren eher praktische Erwägungen. Das heißt, wärst du seit 2013 da, dann hättest du vielleicht auch 8 Jahre genommen, weil du dann validere Daten hättest. Ich glaube, das ist für jeden wichtig zu wissen, denn auch der Customer Lifetime, der steigt ja logischerweise, wenn man einen mehrjährigen Umfang macht. Und ich kenne Kunden, die machen da 20 Jahre und die sagen, okay, was hat der Hacker für einen lächerlichen Customer Lifetime Value? Aber hier muss man wissen, weswegen du 5 Jahre nimmst.
Also der Customer Lifetime Value ändert sich ja nicht, sondern du versuchst dich durch die Statistiker nur dem zu nähern. Also ich würde lieber 5 Jahre nehmen und einen Faktor mal 1,2 dazuhauen, als 10 Jahre zu nehmen. Und ich habe dann einen falschen Customer Lifetime Value, weil der ja nicht mehr dem entspricht, was jetzt meine Patienten wert sind. Wahrscheinlich messen wir sowieso zu niedrig, weil jetzt unser Businessmodell viel besser ist.
Ja, misst aber lieber zu niedrig. Ich glaube, das ist besser, viel besser, zu niedrig zu messen. Also es kommt immer drauf an. Aber ich gehe schon gerne auf mehr als 5 Jahre, wenn ich den Customer Lifetime Value berechne. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit 8 Jahren gemacht. Ja, da habe ich sehr viel präzisere Ergebnisse. Aber so wie du es beschreibst, du kannst gar nicht anders messen, weil du das Business Model erst ab dem Zeitpunkt so umgesetzt hast. Und das wäre einfach, ja, ich sag mal so, das wäre eine schräge Messung, wenn du da ein falsches Jahr mit reinnehmen würdest. Also wenn du für 6 Jahre sozusagen für ein Jahr länger ein falsches Jahr opfern würdest, ne? Also da macht es keinen Sinn, ne? Okay, das nur als kleiner Exkurs.
Noch besser wäre ja eine Software, die das per KI oder per Algorithmus ausrechnen würde. Die würde jeden einzelnen Patienten scannen und würde sagen, wie lange bleibt der im Durchschnitt? Weil die könnte ja einen Teil aus der Mitte nehmen, also vorne und hinten abschneiden. Aber das kann ich nicht. Über Rose Metrics kann ich es nicht, über Z1 kann ich es nicht. Die würde dann nicht alle Patienten berücksichtigen. Die würde nämlich nur die berücksichtigen, die theoretisch ausgeschieden sind schon. Die würde sagen, wer war schon mindestens 12 Monate nicht mehr da? Von dem gehen wir aus, der ist raus. Und was hatten die für ein Customer Lifetime Value? Aber das, so eine Software haben wir leider nicht. Das haben wahrscheinlich Banken oder große Corporate Identities. Vielleicht kommt das ja noch.
Ja. Also besonders gute Software, also besonders gute in Anführungszeichen und das ganz bewusst, Lösungen dafür haben Finanzdienstleister. Das sind Zahlungsabwickler zum Beispiel. Denn da kannst du nicht viel verkehrt machen. Und die haben Systeme, die den Customer Lifetime Value berechnen. Ich habe mir die Systeme bei verschiedensten Branchen angeschaut und auch auf verschiedensten Modelle. Die machen erstens nichts anderes, als was du jetzt selber berechnet hast. Das muss man erstmal voraussetzen. Und zweitens kommen da haarsträubende Sachen raus. Ich habe mal beim Startup gesehen, das gerade ein paar Monate gearbeitet hatte, dass die Customer Lifetime Values ausgerechnet haben, die nicht mal knapp irgendwie hätten jemals passen können. Ne? wenn man frisch anfängt mit frischen Daten. Also eigentlich darf diese Berechnung, muss sie erstmal 2 Jahre auf schwarz bleiben oder 3 Jahre, weil sie dann überhaupt nichts bringt. Die hat dann immer nur, also man kommt dann auf falsche Schlüsse. Also die Aussage einer solchen Software ist ja, der Kunde oder der Patient bringt dir 5.000 Euro. Einfach mal dahergesagt. So, und jetzt sagst du, okay, die Bewerbung dieses Patienten kostet mich 1.000. Sollte ich das machen? Und dann brüllt dir die Antwort eigentlich schon ins Gesicht, dass du sagst, ja, ich muss es machen. Customer Lifetime Value ist 5.000, ich bezahle aber nur 1.000. Wenn die aber diese 5.000 falsch berechnet hast, weil die Kunden erst nach 2,5 Jahren kündigen, ne, im Schnitt, und du hast nur 2 Jahre gearbeitet oder jede andere Konstellation in dem Sinne, dann hast du vielleicht sogar nur Lifetime Value von 800 Euro, hast aber 1.000 Euro für die Akquisition bezahlt. So, das heißt, es ist absolut tückisch, deswegen macht es lieber per Hand aktuell und seid so schlau, erst nach 2-3 Jahren eingefahrenes Konzept mal vorsichtig mit einer Messung anzufangen.
Das Ding ist, wir könnten den Customer Lifetime deutlich genauer berechnen, wenn wir die Churn-Rate kennen würden.
Das ist essentiell. Das ist das Wichtigste. Genau.
Das heißt, das können wir aber momentan aus unseren Daten nicht so 1:1. Es gibt eine Funktion, die gerade in der Entwicklung ist.
Die sind noch nicht alt genug, eigentlich auch 5 Jahre, ne?
Ja, nee. Das Problem ist, es gibt keine Funktion für die Churn-Rate, weil zum Beispiel, wenn du irgendwo Kunde bist, dann kündigst du. Dann hast du einen sicheren Churn. Wann ist jemand gechurnt in der Zahnarztpraxis? Wenn er 6 Monate nicht mehr da war? Wenn er 12 nicht mehr da war? Wenn er 18 nicht mehr da war? Wenn er 3 Jahre nicht mehr da war? Das heißt, du musst erstmal definieren, was ist für dich ein Churn? Es gibt Leute, die kommen halt nur einmal im Jahr. So, und wenn du sagst, bei uns ist das Konzept aber alle 6 Monate, müsstest du rein theoretisch jemanden, der 6 Monate nicht mehr bei dir war, als gechurnt, also als nicht mehr dein Patient klassifizieren, der kommt dann aber wieder. Und dann kannst du dieses Modell gar nicht so genau attributieren. Also momentan entwickelt Rose wirklich diese Funktion in der Churn-Rate. Aber ich glaube, es funktioniert momentan nur in Charlie. Also wenn ihr Charlie habt und bei euch funktioniert das Churn-Tool, meldet euch mal bei mir. Ich würde da gerne mal reingucken. Ich hoffe, dass das in Z1 auch demnächst funktioniert. Weil wenn wir die Churn-Rate haben, dann kann ich dir den Customer Lifetime Value sogar genauer sagen. Und dann wird es richtig spannend, weil dann kannst du auch sagen, was hat ein Patient, der ein Implantat bekommen hat für ein Customer Lifetime Value? Was hat ein Patient, der eine Prophylaxe bekommen hat für einen Customer Lifetime Value? Weil dann weißt du auch, was du für einen Patienten ausgeben kannst, der eine bestimmte Dienstleistung bei dir in Anspruch nimmt. Wir wissen das wahrscheinlich besser als 99,9% aller anderen Praxen, weil wir kennen sowohl den ungefähren CLV als auch den ungefähren CLGP, den Gross Profit. Und wir kennen natürlich, viel wichtiger noch, unseren Acquire a Customer. Also was geben wir im Durchschnitt für einen Patienten aus? So, und da haben wir momentan eine Ratio von ungefähr 3:1 und sind schon nach 3 bis 4 Monaten profitabel. Das heißt, alles, was wir ins Marketing stecken, haben wir momentan nach 3 bis 4 Monaten wieder auf dem Konto und können es halt reinvestieren. Das ist in der Zahnmedizin schon richtig, richtig schnell.
Ja, das stimmt. Hast du da konkrete Zahlen? Also was nimmt ihr innerhalb von diesen 3 Monaten ein? Was gibt ihr aus oder willst du dir nicht zahlen?
Sollen wir daraus mal eine eigene Folge machen? Weil das ist echt, das ist nicht mal eben in 2 Minuten erklärt.
Okay. Pass auf, schieben wir, machen wir im Februar. Nee, perfekt.
Ehrlich, kann ich gerne machen. Ist eins meiner Top-of-Mind-Themen momentan, weil das ist im Prinzip ist das ja deine Economic Engine of Growth in der Praxis. Also dein CRGP durch CAC, also durch Acquire Customer, den zu maximieren, bedeutet, schneller wachsen zu können, wenn du es willst. Weil wenn du schneller dein Geld wieder rauskriegst, kannst du schneller reinvestieren und bedeutet eben auch, dass du eigentlich rentabler bist. Dann kannst du 40% im Jahr wachsen und hast trotzdem eine Rentabilität von 20%. Und das ist natürlich dann sehr, sehr krass. Das heißt, du musst eigentlich versuchen, Cost to Acquire Customer zu reduzieren. Aber der größere Hebel liegt eigentlich, weil irgendwann geht es nicht mehr zu reduzieren, weil irgendwann sind Google Ads einfach nur noch, ja, du bietest halt und es ist fast schon Zufall, was der andere klickt. Aber dein Business Model, wie viel ist dein Kunde wert über die horizontale Wertschöpfungskette, Labor, Kinderzahnheilkunde, das zu erweitern, das ist richtig, richtig krass. Und dann kannst du wirklich 2x, 3x machen mit den richtigen Hebeln halt, ne?
Ja, nee, mega. Machen wir eine eigene Folge wahrscheinlich im Februar und im Januar kommt unsere Predictions-Folge, denn wir haben uns auch entschlossen, weil wir beide erst, witzigerweise, ne, da sind wir uns komplett ähnlich, wir beide legen uns erst eigentlich bei unseren Zielen, immer haben wir festgestellt, deutlich nach Weihnachten fest, also so zum Jahresübergang, weil wir da beide auch mal 1-2 Tage nichts machen. Und da ist es immer, wenn wir es im Dezember in den letzten Jahren gemacht haben, war es immer ein bisschen zu früh und hat unseren Rhythmus so ein bisschen gestört. Wir sind doch noch auf ein, zwei andere Themen und Dinge gekommen. Also wir machen die Predictions-Folge dann im Januar und den zweiten Teil Prophylaxe-Konzept im Dezember. Das mal als kleine Vorankündigung.
Ja, Predictions, Ziele, Wins und Losses hatten wir immer, ne?
Absolut. Es ist das vierte Mal, lieber Stefan. Also wie die letzten Jahre. 22 waren wir in den USA, glaube ich, ne? Oder 21?
Wir waren 23 in den USA, auch September 23.
Nein. 22 waren wir in den USA. Nein. Okay, machen wir eine kleine Wette. Lösen wir im Dezember in der nächsten Folge auf. Da werden wir es nochmal raussuchen. Also, insofern, Customer Lifetime Value ist klar. Wir haben kurz aufgeklärt, was es ist. Man kann es unterschiedlich berechnen. Es ist nicht ganz trennscharf, wie man es berechnet. Und das muss für jede Praxis dann selber berechnet werden.
Genau. Was aber trennscharf ist, war die Ratio. Die ist trennscharf. Ne? Bedeutet, wir haben ermittelt, dass jemand, der am Prophylaxe-Konzept teilnimmt, im Durchschnitt bei uns den 2,6-fachen Umsatz macht. Also bedeutet, in ganz konkreten Zahlen, 2,5, Entschuldigung, 1.120 Euro, meine ich, war der CLV eines Patienten durchschnittlich. Jemand, der nicht am Prophylaxe-Konzept teilnimmt, waren, glaube ich, 800 Euro. Und jemand, der am Prophylaxe-Konzept teilnimmt, waren 2.600 Euro. So in dieser Liga ist das. Also in der Folge, wo wir Economic Growth Engine durchgehen, werde ich das nochmal gerne die genauen Zahlen bringen. Ich weiß aber noch, die Ratio zwischen Teilnehmen und Nicht-Teilnehmen waren 2,6. Also es bedeutet, der ist 2,6 mal so viel wert für die Praxis.
Also allein jetzt könnten wir die Show schließen, denn das ist eine so krasse Aussage. Das müsste eigentlich jetzt bei jedem Zuhörer oder bei jeder Zuhörerin müsste es donnern. Wir müssen die Leute in die Prophylaxe reinbekommen. Es ist niedrigschwellig, es ist einfach, es ist delegierbar. Punkt 1. Punkt 2. Dieser Patient ist so viel wertvoller für die Praxis. Nämlich 2,5 mal so wertvoll betriebswirtschaftlich wie jeder andere Patient. Oder anders ausgedrückt, viele dieser Patienten ermöglichen es der Praxis, wirtschaftlich gesund zu sein und auch viele Patienten zu behandeln, die es sich nicht leisten können, beziehungsweise seiner medizinischen Pflicht nachzukommen. Um dem mal vorwegzunehmen, dass man ja eigentlich kein Unternehmer ist und ja eigentlich so nicht rechnen müsste. Man muss so rechnen, man muss darauf setzen, damit man das andere überhaupt noch machen kann. Können wir auch gerne mal darüber diskutieren. Da sind wir beide die Falschen zu diskutieren, weil wir da eine Meinung sind. Aber das können wir gerne mit jedem, der meint, das muss man anders machen, diskutieren. Aber nochmal 2,5-fach und das ist richtig, 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 richtig viel und richtig krass.
Also Hypothese, warum ist das so? Weil ich habe ja dann auch überlegt, was könnte der Grund sein? Ich habe auch erwartet, dass die mehr wert sind. Aber ich hätte so in die Richtung 1,5 gedacht. So aus dem Bauch raus. Die 2,5 haben mich wirklich geschockt, muss ich sagen. Und der Grund ist natürlich einmal, jemand, der am Prophylaxe-Konzept teilnimmt, ist grundsätzlich bereit, eigenes Geld in die Zähne zu stecken. Das ist schon mal der erste, das differenziert schon mal extrem zwei Patientengruppen. Das ist schon der Differenziator zwischen einem C-Patient und einem A- und B-Patient. Das zweite ist, er ist bereit, nochmal extra zu kommen für etwas, was nicht Schmerzen ist und nicht weg von, sondern eher hin zu einer gesunden Zahnheilkunde. Das heißt, er macht einen aktiven Schritt und keinen passiven. Also Schmerzen wegnehmen ist was anderes als gesund erhalten. Das heißt, das sind Leute, die sind sowohl bereit, Zeit und Geld zu investieren. Und natürlich, klar, die Prophylaxe an sich ist schon mal ein eigener Umsatz. Und wenn der öfter erbracht wird, trägt der natürlich maßgeblich zum CLV bei. Und die drei Faktoren meines Erachtens sind die, die das eben dann treiben. Wir haben das dann noch ein bisschen weiter getrieben. Wir haben dann nochmal geschaut, was ist denn einer wert, der sogar mal eine PA-Behandlung bekommt und was ist einer wert, der eine Zusatzversicherung und ein Prophylaxe-Konzept hat. Das lassen wir aber für Februar. Weil das ist auch nochmal richtig spannend. Da teile ich auch gerne die Zahlen dann.
Ich freue mich drauf. Stefan, zweites Thema. Die Prophylaxe ist das stressärmste und am einfachsten skalierbare Einnahmemodell, da sie mit moderatem Umsatzpotenzial, geringem Stress und einem Abo-modellartigen Ansatz überzeugt. So, da sind ja drei Aussagen drin. Jetzt sag doch mal, was könnte man eigentlich unter Abo-Modell verstehen? Klär mich mal auf.
Ja, Abo-Modell ist genau das, was dazu führt, was wir gerade besprochen haben. Das bedeutet, jemand, der einmal bei der Prophylaxe war, der ist erstens meistens davon überzeugt, zumindest wenn die Prophylaxe gut ist. Das bedeutet, er hat ein angenehmes Erlebnis beim Zahnarzt, was ihm eigentlich, wenn die Kommunikation gut ist, suggeriert, hey, wenn du das jetzt durchziehst, wirst du beim Zahnarzt niemals wieder Schmerzen haben. Wirst du niemals Parodontose kriegen. Parodontitis, sorry. Wirst du immer alles in Ordnung haben. Und viele von den Leuten, die am Prophylaxe-Konzept teilnehmen, kriegen sie sowieso bezahlt über ihre Zahnzusatzversicherung. Das heißt, das ist ein bisschen, das kommen wir gleich nochmal dazu, das ist ein bisschen wie beim All-You-Can-Eat-Buffet. Wenn du es schon bezahlt hast, dann gehst du einmal öfter, als du eigentlich musst. Ja? Und das ist bei der Prophylaxe dann ähnlich. Viele, die am Prophylaxe-Konzept teilnehmen, sind gekoppelt mit einer Zahnzusatzversicherung. Und deswegen ist das ein ziemlich stressfreies Abo-Modell, wo du beim letzten Termin schon den nächsten mitnimmst. Und das ist bei uns eine ganz krasse Maßgabe. Also bei uns ist es so, unsere Prophylaxe-Kräfte haben als einen der Key-Performance-Indikatoren die Folgeterminquote. Und die liegt bei uns in der Prophylaxe heute sogar noch im B-Weekly kommuniziert. Also wir machen immer alle zwei Wochen unser sogenanntes B-Weekly, wo alle dabei sind. Also momentan hier 60 Leute. Und ich teile dann immer die besten Zahlen. Und heute war wirklich einmal so teilenswert, dass wir von einer Folgeterminquote von 60% im März oder April, also von einem halben Jahr, wo wir aber damals noch nicht darauf den Wert gelegt haben, weil wir, wenn wir die Folgeterminquote getrieben hätten am alten Standort, hätten wir es nicht abarbeiten können, haben dann gesagt, so, jetzt haben wir die Räume, jetzt achten wir darauf, von 40 auf im nächsten Monat 30, dann 22, ich glaube 15, 11, dann ging es nochmal hoch wieder auf 13, 9 und jetzt sind wir bei 8%, die ohne Folgetermin in der Prophylaxe die Praxis verlassen. Also Folgeterminquote 92%. So, und das meine ich mit Abo-Modell. In der Kommunikation, wenn du so stark bist und den Leuten wirklich suggerierst, hey, du hast da einen Mehrwert, lass uns das regelmäßig machen, nehmen sie jetzt schon den nächsten Termin mit, ist eine sehr hohe Bindung auch an die Prophylaxekraft, muss man offen gesagt sagen, wenn die gut ist. Da entsteht so eine, also manchmal sogar intensiver als die Arzt-Patienten-Beziehung. Und deswegen ist es, und da sind wir jetzt einmal bei dem Stress-Free-Revenue-Indikator, den ich immer benutze. Stress-Free-Revenue bedeutet, oder der Stress-Free-Revenue-Indikator bedeutet, wie viel Umsatz mache ich und wie viel Stress habe ich dabei? Und es gibt durchaus Bereiche, die sind ziemlich umsatzstark, die sind aber auch sehr stressintensiv. Wenn ich Zahnästhetik mache, jeder von euch weiß das, jeder, der Veneers macht und jeder, der irgendwie schon mal in der Front zwei Veneers gemacht hat, der weiß, dieses Geld ist hart verdient. Nicht, weil es so anstrengend ist, es zu beschleifen, sondern weil die Patienten so perfektionistisch sind und teilweise mit Anforderungen kommen, die kaum erfüllbar sind, sodass auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht der Umsatz eine 8 oder eine 9 ist. Aber der Stress ist auch eine 8 bis 9. Das bedeutet, das matcht. In der Prophylaxe hast du keine 8 bis 9 im Umsatz, aber da hast du eine solide 5 oder vielleicht auch eine 6. Und der Stress ist bei einer 1 oder bei einer 2, wenn das einmal aufgestellt ist. Das heißt, du hast ein Netto-Positiv von 4. So, und ich gucke immer, dass wir in der Praxis versuchen, Bereiche zu skalieren, die einen sehr positiven Stress-Free-Revenue-Indikator hat. Und das ist bei der Prophylaxe total gegeben. Ne?
Und schaut man sich mal an, du sagtest gerade 92% bleiben dabei. Ne? Also nur 8% machen keinen Folgetermin. 92% bleiben dabei. Netflix, ne? Jeder kennt Netflix. Ne? Das ist ein Abo-Modell. Hat eine Churn-Rate von 9%. Das heißt, da bleiben nur 91% dabei. Das heißt, du bist mit der ja nur 8% Nicht-Folgeterminquote, also 92% Beibleibequote, ein stärkeres Abo-Modell als Netflix. Ja? Und so kann man das ungefähr rechnen. Und das würde ich auch immer als Bench nehmen. Also nehmen wir mal 10%. Also 8 ist schon krass, ne?
10 ist super. 12, 15 auch noch gut.
Absolut, das ist schon nicht mehr stressfrei, würde ich sagen. Wenn du bei 15 bist, da kann man schon sagen, okay, bis 85% ist es relativ stressfrei. Wahrscheinlich, ja. Und wenn du da bist, bist du bei 85%, was immer noch spitzenmäßig ist, ne? Also, sinngemäß, die Netflix-Bench ist bei 91%, die Helka Denta 1-Bench ist bei 92%. Und ich glaube, wenn man damit anfängt, kann man schon mit 85% sehr, 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 sehr zufrieden sein, um mal hier keine falschen Erwartungen zu schüren.
Das Ding ist ja, die 8%, das sind ja die, die nochmal zu Hause ihren Terminkalender checken müssen. Oder es gibt auch durchaus Leute, die einfach die Praxis wechseln oder die ziehen weg oder die sagen, ich. Und da sind wir aber relativ straight mittlerweile. Ich möchte einfach gar nicht am Prophylaxe-Konzept teilnehmen. Ne? Also das gibt es eben auch. Also 98% oder 99% ist wahrscheinlich utopisch. Wirst du niemals erreichen, weil es gibt immer denjenigen, der verlässt die Praxis nun mal ohne Folgetermin, weil er eben seinen Terminkalender nicht kennen tut. Ja, das Ding ist aber, einige von denen machen trotzdem Termin, weil in der Kommunikation dann gesagt wird, wir machen den Termin jetzt schon mal. Und wenn der nicht klappen sollte, dann sagen sie den ab. Da gibt es auch noch immer noch ein paar, die sagen, nee, ich will das aber nicht, ich will das sicher wissen. Aber man kann kommunikativ schon richtig viel machen. Und man sieht das auch, das Krasse ist ja, wir haben 8%. Natürlich haben wir bei, insgesamt haben wir 7 ZMPs, aber in Herne hier haben wir 4. beziehungsweise 13 MPs, eine DH. Und die sind nicht alle gleich. Und die sind auch witzigerweise jeden Monat nicht alle gleich. Und es ist nicht mal so, sondern es ist immer ungefähr gleich. Wir haben eine, die hat 4%. Jeden Monat 4%. Dann haben wir eine, die hat 7, eine, die hat 9 und ich glaube, eine, die hat 11. 11 ist immer noch gut. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Du merkst den Qualitätsunterschied in der Kommunikation. Du merkst den einfach. Das, dieser Unterschied zwischen 4 und 11 ist spürbar im Zimmer. Und der Unterschied zwischen 11 und 30 ist wahrscheinlich noch besser spürbar, wobei diese Person wahrscheinlich nicht bei uns arbeiten würde, weil wir sagen, das ist nicht unser Standard. Das wäre so jemand, der würde sagen, wollen wir schon einen Folgetermin vereinbaren? Derjenige sagt, nee, mache ich dann zu Hause. Und die sagt dann, okay. Weil 70% hast du eh. Die meisten Leute sind ja schon gewohnt.
Ja, ich glaube, Stefan, da kannst du das alte Pareto-Prinzip anlegen. Das haben wir schon öfter besprochen. Es ist wie immer im Leben. 80% kriegt man richtig relativ einfach hin, ja. Und danach ist es sauschwierig. Der Aufwand für die nächsten 20%, der ist mindestens so wie für die 80%, weil das dann, da musst du auf sehr viel spezielle Sachen eingehen, da musst du sehr empathisch sein, da musst du richtig, richtig zuhören, was dir gesagt wird. Ja? Ich würde das bei diesen 8% lassen und ich würde auch die alle unterm Tisch fallen lassen, die von zu Hause wieder anrufen, denn es gibt ja auch bei Netflix, die bei der nächsten Staffel Cobra Kai wieder einschalten. Also brauchen wir nicht drüber reden, das gibt es, das ist kein Thema, aber beim Abo-Modell sollte man schon das, wie gesagt, sehr, sehr rein messen, was direkt im Termin gemacht werden kann. Das ist, sonst wäre es ja kein Abo-Modell. Ne? Sonst ist es ein anderes Modell, aber kein Abo-Modell. Okay, Haken hinter, verstanden.
Ja gut, noch nicht ganz. Geringer Stress ist noch ganz wichtig, das ist ja praxisspezifisch, zumindest in anderen Bereichen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Implantate setze, ich mache einen externen Sinuslift. Also eine Füllung ist für mich viel stressiger als ein externer Sinuslift. Das wird für die meisten nicht zutreffen. Die meisten werden beim externen Sinuslift erstmal die Praxis für 2 Stunden zumachen. Nicht alle, ne? Aber sagen wir es mal so, externer Sinuslift oder Knochenblock. Nehmen wir mal einen Knochenblock. Der ist bei mir auf dem Stresslevel vielleicht eine 4. Bei anderen ist das ein Stresslevel 8. Die machen das 8-mal im Jahr oder 6-mal im Jahr. Dann sind die Materialien nicht da. Dann was ist, wenn was schief geht? Das heißt, es ist skill-immanent. Und bei anderen Leuten ist zum Beispiel Venierspreppen. Wenn du richtig gut bist, was weiß ich, du bist jemand aus Dubai, der präpariert jedes Jahr 2000 Veneers, dann hast du kein hohes Stresslevel dabei, weil das einfach deine Routine ist. Bei der Prophylaxe ist es allerdings ein bisschen anders, weil hier gibt es einen gewissen Standard und du kannst es als Praxis relativ schnell schaffen, hier auf ein super niedriges Stresslevel zu kommen, vor allem für dich als Inhaber. Ne? Weil wenn du einfach nur vernünftige Leute einstellst und ich würde jedem raten, auf den ZMP-Standard zu gehen, selbst wenn Leute sagen, ich mache das gut und ich mache das schon seit 8 Jahren, hol dir einen gewissen Standard rein. Die ZMPs haben alle eine ähnlich gute Ausbildung. Und dann hast du da überhaupt keinen Stress. Dann ist das ein Stresslevel 2 bis 3. Warum ist ein Stresslevel bei den Implantaten auch groß? Weil die Leute haben viel Geld bezahlt. Die beschweren sich eher, wenn was nicht gut läuft. Bei Ästhetik auch. Bei einer Prophylaxe gibt es keine Komplikationen. Also fast keine. Ja, du kannst mal irgendwie vergessen, die Endokarditis-Prophylaxe zu machen. Oder du kannst mal bei jemandem zu tief ins Zahnfleisch strahlen und dann schreit der Aua und sagt, oder der Strahl kann zu kalt sein. Aber das sind keine echten Stresssituationen in der Praxis. Es ist alles so Neues, ne, auf einem gewissen Level. Und deswegen ist für mich die Prophylaxe das erste zu skalierende Modell, wenn ich Abteilungen aufbauen will. Wenn das nicht klappt, brauchst du nicht anfangen, irgendeine stressvolle Abteilung aufzubauen, weil du wirst es nicht hinkriegen. Du wirst es nicht hinkriegen, eine geile KFO-Abteilung oder eine Kinderabteilung aufzubauen, außer du kommst aus dem Bereich und hast das Know-how. Aber ich würde als allererstes versuchen, wenn ich jetzt als Inhaber, irgendwie, ich bin jetzt 2, 3 Jahre dabei, ich habe jetzt meinen Spot gefunden, ich bin selber safe in meinem Fachlichen, jetzt geht es darum, was baue ich außerhalb von meiner Expertise auf? Wäre es für mich immer als erstes die Prophylaxe. Und wenn das gut geklappt hat, dann wage ich mich an das Nächste. Ne? Immer nicht mehr, nicht neu, dann besser, dann mehr, sondern eigentlich immer erst mehr, besser und dann neu. Ne? Das ist so ein bisschen die Devise dahinter.
Ja, verstanden. Warum moderates Umsatzpotenzial?
Weil die Prophylaxe natürlich unter den Behandlungen, die du potenziell machen kannst, nicht das höchste Umsatzpotenzial pro Stuhl hat. Und ein Stuhl ist für mich die wirtschaftliche Einheit einer Praxis. Das heißt, wenn ich einen OP aufbaue, klar, der kostet auch ein bisschen mehr, oder sagen wir es mal, Umsatz pro eingesetztem Euro in der Infrastruktur. Wenn man sagt, der OP kostet doppelt so viel, muss er auch doppelt so viel Umsatz bringen. Und ein Prophylaxestuhl kostet vielleicht 2/3 von einem zahnärztlichen Stuhl, wenn du ihn etwas spartanischer ausstattest. Aber er kostet eben 2/3 davon. Also müsste er auch eigentlich 2/3 des Umsatzes bringen. Tut er aber in der Regel nicht ganz. Ne? Also wenn du im Prophylaxezimmer einen Umsatz von 200.000 im Jahr machst, ist das sehr gut. Ein Umsatz von 300.000 an einem zahnärztlichen Stuhl ist nicht so gut. Da hast du ein höheres Potenzial, aber das musst du dir halt auch härter erkämpfen. Das heißt, dir muss klar sein, dass die durchschnittlichen Stundenumsätze in der Prophylaxeabteilung einfach niedriger sind. Auch der Gewinn pro Stunde ist niedriger, aber er ist stressfrei. Das heißt, es ist einfacher, 15 Prophylaxezimmer in die Reihe zu setzen, wenn du die Patienten hast, und das stressfrei zu betreiben, als 5 OPs, die den gleichen Umsatz bringen. Und deswegen ist das Umsatzpotenzial pro Zimmer oder pro Stunde moderat. Das ist das, was ich damit sagen will.
Letzte Frage, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Wie oft recallst du die Patienten im Schnitt im Jahr in die Prophylaxe?
Ja, also das ist super, super wichtig. Vor allem, wenn ihr High-Level-Leute finden und halten wollt. Also eine richtig talentierte DH wird nicht zu euch kommen und nicht bei euch bleiben, wenn ihr kein Konzept habt, was wirklich einen Qualitätsstandard darstellt oder einen Goldstandard. Wir haben den Standard, dass zweimal im Jahr Prophylaxe die Basis ist für gesunde Patienten. Und sobald Risikofaktoren dazukommen, in Form von einer bestehenden PA, also sprich PSI in tiefen Dreierbereichen, PSI 4, dann kommen die Leute bei einer aktiven PA viermal im Jahr. Und dazwischen gibt es dann eben so das risikoadjustierte, keine Ahnung, der ist zum Beispiel Raucher, hat eine ganz gute Mundhygiene und es ist eigentlich ganz gut im Griff. Dann ist es so dreimal im Jahr. Und dann haben wir noch ganz schwierige Fälle, wo wirklich eine aggressive PA vorliegt und die Mundhygiene sehr, sehr schlecht ist oder behinderte Patienten, die körperlich nicht gut pflegen können. Da durchaus auch mal 5 bis 6 Mal im Jahr.
Ja. Und der Patient, der Nichtraucher ist, der eine sehr gute Mundpflege hat, der auch jeden Tag Zahnseide nimmt, also der wirklich ausgesprochen gut ist und auch in den Prophylaxebehandlungen keinen Zahnstein hat, wie oft recallt ihr den?
2 Mal im Jahr.
2 Mal soll der dann kommen. Okay, alles klar. Gut, das heißt, auf einmal fällt man nicht runter, auch ohne Zahnstein fällt man nicht auf einmal im Jahr runter.
Bei uns nicht, weil ja sowieso 2 Mal im Jahr die zahnärztliche Kontrolle angesagt ist, egal wie gesund du bist, weil in einem Jahr kann verdammt viel passieren. Und der Status, den du zum Glück hast, den perfekten, den hältst du halt dadurch. Ne? Ein Status, der mit 26 perfekt ist, kann mit 46 eben auch schon nicht mehr so perfekt sein. Und das ist deine Versicherung im Endeffekt, dass das eben nicht passiert. Und wir haben bei den Leuten, die sagen, das ist mir aber zu teuer, die Eintrittskarte, 15 Euro im Monat, kostet eine gute Zusatzversicherung, die das Flatrate-mäßig bezahlt.
Kommen wir noch drauf.
Ja, stimmt, ist irgendwo ein späterer Punkt, ne?
Ja, genau. Thema 3. Und das Abschlussthema für heute, den ersten Teil der Prophylaxe, lieber Stefan, ganz schnell nochmal. Die Prophylaxe ermöglicht durch geringe Ressourcen, überschaubares Risiko und angemessenes Pricing eine hohe Rentabilität von 20-40%. Erste Frage, wie ist dein Pricing? Ja, ich meine, pauschal kannst du es ja per se nicht sagen, aber du kannst es ja vielleicht durchschnittlich sagen, auf einen durchschnittlichen Mund, auf eine Stunde bezogen, was ihr da kalkuliert.
Genau, also es gibt ja verschiedene Modelle, die du fahren kannst. Wir haben sie alle durch. Wir haben das Zeitmodell durch, also du bezahlst nach Zeit. Wir haben das Zahnmodell durch, du bezahlst nach Zähnen. Und wir haben das Pauschalmodell durch, du bezahlst immer das Gleiche. Und sagen wir es mal so, wir können ja mal die ganze Journey durchmachen und mit Vor- und Nachteilen. Also, wir haben angefangen mit dem Zeitmodell. 43 Minuten werden abgerechnet. Wozu führt das? Das führt dazu, dass du ein komplett zerklattertes Terminbuch hast. Du kannst es nicht mehr standardisieren. Du hast überall diese Tetris-Lücken von 10 Minuten, 20 Minuten und die Leute fangen an zu diskutieren. Machen sie schneller. Warum hat das dieses Mal 6 Minuten länger gedauert? Die letzte Prophylaxekraft hat das in 37 Minuten geschafft. Absolute Katastrophe. War für uns in der Kommunikation pain in the ass. War richtig scheiße. Dann, das Zweite, was wir gemacht haben, war zu sagen, okay, dann machen wir es jetzt so, dass wir es nach Zähnen abrechnen. Oh, dann mussten wir teilweise bei 3 Zähnen so weit steigern, dass sich das überhaupt gelohnt hat. Also da hast du teilweise eine Prophylaxe für 17 Euro gemacht und dann hast du wieder bei Leuten, die alle Zähne hatten, die haben gesagt, ja, machen sie aber nur von den 27, 23 sauber, weil 4 sind ja noch sauber, weil die wussten, wir rechnen nach Zähnen ab. Auch, war nicht ganz so schlimm, aber auch nicht gut. Dann war das Modell, was wir jetzt bis vor einem 1,5 Jahren, glaube ich, gefahren haben, war das wirklich Pauschalmodell. Da hatten wir dann wirklich das Problem, dass es ziemlich unfair war, den Leuten gegenüber, die nur 4 Implantaten kamen, die 2 Teleskope hatten. Es war aber mega zur Standardisierung. Wir konnten immer 14 Prophylaxen pro Tag legen und hatten dann IPs, also Versiegelungen und Kindersachen, 30 Minuten. Und haben das dann immer nur auf die 30er und 60er Zeiten gelegt und hatten dadurch zum ersten Mal ein ausgebuchtes Terminbuch. haben aber auch einige Patienten in der Prophylaxe verloren, die gesagt haben, durchaus ein bisschen zurecht, ey, sie sind ja nach 14 Minuten fertig und sie berechnen eine ganze Stunde. Und jetzt sind wir zu unserem finalen Modell gekommen und das ist für uns zumindest das Beste mit dem Semi-Pauschalmodell. Du kannst 30 Minuten und 60 Minuten buchen, aber bestimmt tut das die Prophylaxekraft. Das heißt, wenn die in unter 30 Minuten fertig ist, dann macht die 30-Minuten-Slots und wenn die über 30 Minuten braucht, also 35 Minuten, dann verwendet sie noch ein bisschen zusätzliche Zeit auf was anderes, zum Beispiel auf Mundhygieneinstruktionen oder macht ganz besonders gut sauber oder reinigt noch den Zahnersatz und kommt dann auf mindestens 45 und damit wird dann immer die Stunde einfach abgerechnet, weil du hast ja noch die Wechselzeit und Zimmer säubern und so weiter. Und das Pricing ist bei uns 135 € für die Stunde und ich glaube 85 € für die halbe Stunde, weil die halbe Stunde manchmal auch dazu führt, dass eine halbe Stunde leer bleibt und das musst du auch irgendwie ins Risiko ein bisschen mit reinnehmen. Wir kamen von 75 € vor 8 Jahren mittlerweile, ist schon ein bisschen her. Also wir haben von 75 auf 90 auf 110 auf 123 auf 135. Guck mal, wie gut man die Schritte kennt, ne? Das ist echt Wahnsinn, weil bei jedem Schritt gab es immer wieder ein bisschen Schmerz, was aber nicht schlimm ist.
Welcher Schritt war der schlimmste Diskussionsschmerz?
Die allererste Preiserhöhung, die erste, von 75 auf 90. Weil die Leute es einfach nicht gewohnt waren. Und das Schlimme ist ja, dass nicht mal die 75 immer durchgesetzt wurden, sondern dann gab es noch ganz viele Spezialfälle und die hat das immer schon günstiger gekriegt. Und dann ist die Tante von der Freundin, von der Cousine und das geht natürlich hier in so einem Laden wie jetzt nicht mehr, ne? Weil du nimmst ja den anderen Umsatzerbringern auch ihre Umsatzbeteiligung weg, ne? Also kommen wir ja später noch dazu, wie man sowas incentivieren kann in der Prophylaxe, aber je größer du wirst, umso weniger, aber selbst wenn du klein bist, solltest du es nicht machen, umso weniger Entstandardisierung kannst du machen. Und ich würde es auch keinem empfehlen, außer bei vielleicht Mitarbeitenden und bei direkten Verwandten, vielleicht vom Inhaber, da kann man ja das ein bisschen anders lösen. Aber alles, was darüber hinausgeht, würde ich sagen, sollte ganz normal bezahlt werden. 135 ist für unsere Region schon relativ kompetitiv. Also wir sind jetzt nicht am Top-End, aber ich würde sagen, wir sind im oberen Quartil, also in den oberen 25%. Haben aber auch von der Qualität natürlich eben einen sehr, sehr hohen Standard. Und bei uns arbeiten nur ZMP-SDHs. Das musst du reinfaktorieren in den Preis. Also du musst eigentlich deine Personalkosten ein Stück weit berücksichtigen. Wenn du eine ZMP hast, kannst du die Prophylaxe nicht für unter 100 € anbieten. Das ist Unsinn. Das ist einfach wirklich wirtschaftlicher Unsinn. Im Endeffekt musst du auf einen Stundensatz von mindestens 90 € kommen, weil ansonsten fressen sich die Personalkosten, Materialkosten, Raumkosten und die sonstigen Kosten auf. Besser 110 bis 120 € realisierten Stundenumsatz. Du machst ein paar Leistungen, die sind Mehrwert. Privatpatienten-PZR, ein Bleaching mal, das ist ja alles in der Prophylaxeabteilung. Und vielleicht mal IP5, IP1 bis 4 kann deutlich über dem Satz sein. Also bei uns sind die Umsätze in den IP5-Geschichten 170, 180 € pro Stunde. Aber dann kommst du auf eine Quote, wo du sagen kannst, da bleibt dann auch mal 25-30% übrig. Und das ist bei einer Prophylaxekraft, die dann voll ausgelastet ist. Also bei uns machen die so 17.000 bis 20.000, in guten Monaten mal auch 22.000 € Umsatz. Und dann bleibt dann ungefähr ein Drittel bis ein Viertel über. So, und das ist schon wirklich gut, ne? Weil rechne das mal auf einen Monat 5.000, auf ein Jahr sind 60 für eine Prophylaxekraft, für ein Zimmer sozusagen, als einen Deckungsbeitrag. Da musst du einen angestellten Zahnarzt schon sehr, sehr gut auslasten, dass du den Deckungsbeitrag erwirtschaftest.
Ja, 100%. Ja, alles super spannend. Ich muss wirklich gestehen, dass ich sogar 135 immer noch in einem moderaten Rahmen sehe. Ich habe immer selber, wenn ich in Hamburg Prophylaxe hatte, ich glaube, ich habe immer 150 € bezahlt. Und das war immer deutlich unter einer Stunde. Ich habe eigentlich nie Zahnstein. Also das anekdotisch bei unseren Kunden, muss man sagen. Und das ist jetzt der besondere Punkt von dem, was du sagst. Die Lage ist alles. Ja? Bist du auf dem Land, hast du weniger Personalkosten, hast du weniger Mieten. Ja? Die Einheit kostet zwar dasselbe, aber insgesamt hast du ein bedeutend geringeres Preisgefüge und musst, um erfolgreich zu sein, auch einen niedrigeren Preis nehmen als die 135. Da sind vielleicht schon 115 zu viel.
Ja, aber ich habe ja auch eine Praxis in Plettenberg. Ne? Also Plettenberg ist ja Land, Sauerland. Und da haben wir haben wir noch den alten Preis, bevor wir in die Klinik gegangen sind, haben wir 123 oder 125 €. Ja, es gab da auch da Gemecker. Es kommt sicherlich auch nochmal an, in welcher Art Kleinstadt du bist oder dörflichen Umgebung. Ist das eine ganz starke ländliche Umgebung? Also ganz ehrlich, wenn du im Münsterland, Coesfeld und so bist, da würde ich auch 140 Euro nehmen, weil das einfach von der Kaufkraft her ein ganz anderes Niveau ist, als wenn du irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo in der Nähe von Schwerin oder auf der Mecklenburgischen Seenplatte oder im tiefsten...
Da wirst du nichts dafür verkauft bekommen. Ich denke mal, du hast eine Preisrange in Deutschland von irgendwie, das ist gerade zwei-, dreistellig, also so ungefähr 100 bis 150 Euro, was adäquat ist für eine Stunde. Und dann muss man sich da selber mit seinem Personalkostenfaktor, mit seinen Hospitalitätsfaktoren, das heißt, was kostet der Miete, was kostet der Raum, muss man sich da einmessen, so dass man die Patienten nicht überfordert. Aber ungefähr so ist ein, auch aus meiner Sicht, sehr angemessenes Pricing. Eine Frage dazu noch und dann gehen wir kurz auf die Rentabilität, aber eigentlich hast du die auch schon erklärt. Daher meine letzte Frage vor der Rentabilität. Wie rechnest du konkret ab? Denn du rechnest ja, du hast ja PKV, also private Patienten, du hast ja gesetzlich versicherte Patienten. Wie rechnest du das ab? Wie handelst du das?
Also wir haben bei den Kassenpatienten gibt es einen Pauschalpreis, ist ja eine reine Privatleistung. Ne? Da haben wir die 10,40 und ich bin nicht der Abrechnungscrack, muss ich ehrlich sagen. Und dann, wenn die 01 erbracht wird, dabei die 01 hat aber ja eigentlich nichts mit der Prophylaxe zu tun, weil dann arbeitet ja auch ein Arzt. Ne? Also bei Patienten ist es dann, wie gesagt, dann genau das. Bei Privaten kannst du zusätzliche Leistungen abrechnen und das tun wir auch. Da würde ich mich gut beraten lassen und bei Privaten liegt der Faktor oder liegt der Satz eben auch höher. Ne? Da kommst du schnell in Richtung 200 und ein paar zerquetschte. Weil es ist so, die Privaten in der Regel zahlen das. Wenn du smart machst und du gehst nicht über den 3,5-fachen Satz mit gewissen Sachen, dann bist du eigentlich relativ doof, wenn, also sorry, wenn ich das jetzt so auf Kamera sage, aber wenn du deine Prophylaxe unter Wert verkaufst, weil es ist abrechenbar. Ne? Und dann gibt es natürlich immer mal so Leute, die sagen, ich habe aber einen Selbstbehalt. Ja, gut, das kann nicht das Argument sein, dass das dann abgewälzt wird, nur dass die Leute dann ihre, ich habe das auch, ich habe auch einen Selbstbehalt und wenn ich zum Arzt gehen muss, muss ich zum Arzt gehen. Dann platzt das halt. Ne? Dann kriege ich meinen Monatsbeitrag oder meine zwei Monatsbeiträge eben nicht zurück. Deswegen bin ich privat versichert. Und wer dann sagt, ich spare meiner eigenen Gesundheit nur, weil ich den einen Beitrag wieder zurückbekomme, das verstehe ich dann ehrlich gesagt nicht. Da gibt es ganz klare Richtlinien, was man abrechnen kann und was eben nicht geht mit Begründung. Was man vermeiden sollte, ist mit den Faktoren deutlich rüberzuschießen, weil das gibt immer Ärger. Also das ist so, kann man natürlich auch machen, wenn du es dir leisten kannst. Aber das bedeutet auf jeden Fall stressvolle Kommunikation. Dann steigt der Stressindikator auf jeden Fall von 2 auf 4 mindestens.
Jeder hat gut aufgepasst, was Stefan damit meint. Stefan, zum absoluten Abschluss sein letztes Wort zur Rentabilität. Nur in 2, 3 Sätzen zusammengefasst. Wir müssen auch raus aus der Sendung. Wir sind schon 10 Minuten überplant.
Rentabilität. Also wir haben angefangen, wie gesagt, mit diesen 75 Euro. Da hatten wir eine Rentabilität von -10% im Das, übrigens bin ich erst durch Solvi, also durch das Controlling, darauf aufmerksam geworden. Das ist echt eigentlich Wahnsinn. Also auch ich war mal völlig blind in den Zahlen. Ich war schon immer ein guter COO, sag ich mal. Ich habe den Laden nach vorne gebracht und ne, du kennst das, so Leute, die einfach ein bisschen hustlen, aber sind relativ blind. Und bei mir hat das dann damals, boah, Alter, was ist das denn? Du machst Verlust in dieser Abteilung, ein Zimmer ist weg und du machst damit auch noch Verlust. Das war der erste Punkt, wo ich dann angehoben habe. Dann mit den 90 Euro waren wir dann so ganz gerade so plus minus null, plus 5%. Und jetzt sind wir auf einem gesunden 25-30% Rentabilitätslevel. Und das finde ich auch vernünftig. Und ab hier mache ich auch erstmal nichts an der Rentabilität, weil damit sind wir okay. Damit haben wir eine Risikoadjustierung. Also wir lassen uns natürlich ein Stück weit auch belohnen für unsere guten Prozesse. Das heißt, die Prophylaxe hat 2 Treiber. Das erste ist die Auslastung. Also Auslastung ist eigentlich der Treiber Nummer 1. Wenn die Prophylaxe 20% stillsteht und die Kollegin sitzt im Wartezimmer, weil sie 3 Ausfälle hat oder gar nicht erst zugebucht ist, dann ist das komplett totes Kapital. Außer ihr setzt sie noch in der Stuhlassistenz ein, dafür ist sie aber überbezahlt. Ja, also dann läuft sie auf 50% oder 60%. Und der zweite Treiber ist der Preis. So, das heißt Preis mal, also eigentlich ist es Volume times Leverage. Und Leverage ist der Preis, Volume ist die Anzahl der Prophylaxen, die du mit einer Prophylaxekraft umsetzt. Und das resultiert dann in einem Stundensatz. Und dagegen rechnest du die Kosten. Der größte Kostenfaktor ist das Gehalt. Ne? Und eine gute ZMP, wenn die ihre 18.000, auch wenn die 15.000 Umsatz machen, ist auch schon nicht schlecht. Ja, dann musst du der 3, 8, 4.000 und wenn die richtig gut ist, 4, 5 auch bezahlen, je nachdem wo. Oder auch 5.000, wenn sie über 22.000 Umsatz macht. dann ist das vollkommen gerechtfertigt, weil sie ihren eigenen Umsatz ja erwirtschaftet. Da kommen aber noch die Arbeitgeberkosten drauf und dann kommt das Zimmer drauf und die Abschreibung und alles Weitere. Und dann bist du dann meistens bei diesem Betrag. Aber das ist ziemlich einfach auszurechnen, ne? Und wenn du merkst, du brauchst halt mehr Preis, weil du bist trotz 130 Euro und trotz 85% Auslastung immer noch nur bei 12% Rentabilität, dann ist entweder deine Miete zu hoch, weil du mitten an der Kühe sitzt oder sonst was, dann musst du die 170 nehmen anstatt der 130. Aber der Zielwert sollte diese 20-30% Rentabilität sein.
Ja, vielen Dank, Stefan. Abschließend das nochmal 20-30% Rentabilität. Die durchschnittliche Rentabilität einer deutschen Zahnarztpraxis ist bei 32,1%. Fairerweise ist hier das Arztgehalt noch nicht reduziert. Und von dem, was Stefan berichtet, diese 20-30%, da ist gar kein Arztgehalt dabei. Das muss man auch nochmal so ganz klar sagen. Also es ist gesund, es ist im Durchschnitt und die meisten von euch, die hier zuhören, ich unterstelle, werden eine niedrigere Rentabilität in der Prophylaxe haben, denken aber, die Prophylaxe ist eine Cash-Cow. Also insofern glaube ich, es ist sehr, sehr klug, sich das mal ganz genau anzuschauen und da mal ein paar Zahlen hin und her zu rechnen. Liebe Leute, wir sehen uns im Dezember. Den Termin geben wir euch noch durch in der letzten Show des Jahres. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächsten drei Thesen zur Prophylaxe im Dezember. Stefan, vielen Dank wie immer für deinen energiereichen Einsatz und die Transparenz. Super hilfreich und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch einen lieben Kommentar oder auch gerne einen kritischen oder schreibt uns doch eine Frage für ein Thema. Das nehmen wir auch gerne mal mit auf. Also insofern, haut rein.
Oder teilt diese Folge mit einem Kollegen, der mehr Prophylaxe braucht.
Ja, teilt sie mit euren Freunden und Feinden, dass alle besser werden. Macht's gut, bis Danny. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.